Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Proteste, Waffen und Kiffen, das sind die Themen heute. Und das ist kein True-Crime-Podcast, den ihr jetzt hört. Das ist das Update an diesem Montag, 17. Juni. Grüßt euch. Wir schauen uns die Proteste in Hongkong an. Die sind heute weitergegangen. Am Wochenende sind ja fast 2 Millionen Menschen auf der Straße dort gewesen, um gegen das umstrittene Auslieferungsgesetz zu demonstrieren. Das Gesetz wird ausgesetzt, ja, aber das reicht den Demonstranten nicht. Das bekommt jetzt auch die Regierung in Peking zu spüren.
China hat sich verschätzt. Man dachte, man könnte die Situation beruhigen, indem man dieses umstrittene Gesetz aufschiebt. Da hat man sich gemeinsam mit der Hongkonger Regierung total verkalkuliert. Und auch China hat momentan keine klare Strategie, wie es reagieren soll.
Unser Korrespondent Axel Dorloff wird uns ein Update aus Hongkong geben. Außerdem haben die Verteidigungsministerinnen von Deutschland, Frankreich und Spanien sich heute im Norden von Paris getroffen und das größte Rüstungsprojekt Europas unterzeichnet. Flugzeuge, Drohnen, Waffen sollen jetzt also zusammen entwickelt werden.
Das verdeutlicht den Anspruch, dass Europa in der Verteidigungspolitik zunehmend eigenständig sein will. Das heißt, es kauft keine modernen Flugzeuge von anderen, das könnte man ja auch machen, etwa von der USA, sondern es sagt explizit, wir wollen die selber entwickeln.
Sagt Claudia Major, sie ist Sicherheitsexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und sie wird uns erklären, warum fast 50 Milliarden Euro Ausgaben für Waffen durchaus sinnvoll sein können. Und Kiffen kann den Klimawandel beschleunigen, weil der Regenwald dadurch abgeholzt wird. Auch den Zusammenhang klären wir jetzt für euch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Vor etwas mehr als 2 Wochen ist der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke getötet worden. Jemand hat ihm seinen Garten im Kopf geschossen. Lübcke wurde 65 Jahre alt. Am Samstag wurde dann ein Verdächtiger festgenommen und heute wurde zum Fall das hier bekannt gegeben.
Meine Damen und Herren, die Bundesanwaltschaft hat heute die Ermittlung im Mordfall Dr. Walter Lübcke an sich gezogen.
Die Bundesanwaltschaft übernimmt also diesen Fall. Klaus Jansen aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Was heißt das? Warum wird jetzt von einer anderen Behörde weiter ermittelt?
Ja, die Bundesanwaltschaft übernimmt immer dann, wenn die innere oder die äußere Sicherheit gefährdet ist. Hier geht es in diesem Fall um die innere Sicherheit, denn jetzt wird gerade geprüft, ob es beim Mordfall Walter Lübcke ein politisches Motiv gibt, hat Markus Schmidt von der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe heute erklärt.
Wir gehen aufgrund des aktuellen Ermittlungsstandes davon aus, dass es sich um einen rechtsextremistischen Hintergrund der Tat handelt. Hierfür sprechen insbesondere das Vorleben des Beschuldigten und seine öffentlich wiedergegebenen Meinungen und Ansichten.
Verdächtigt wird der 45 Jahre alte Stefan E., der sitzt jetzt in U-Haft.
Was ist das für ein Mann? Warum ist der als rechtsextrem eingestuft?
Ja, da haben die Medien heute so einiges zusammengetragen. Stefan E. ist offenbar schon mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Körperverletzung und weiterer Gewalttaten. In den 90ern soll er einen Anschlag auf ein Asylbewerberheim in Essen verübt haben. NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung schreiben auch, dass der Verfassungsschutz ihn den hessischen NPD-Strukturen zugerechnet hat. Er soll auch bei rechtsextremen Demos in Hessen und Nordrhein-Westfalen dabei gewesen sein und auch als 400 Neonazis vor 10 Jahren eine deutsche Gewerkschaftsbundkundgebung in Dortmund gestürmt haben. Damals hat er eine Bewährungsstrafe bekommen wegen Landfriedensbruchs, ist dann offenbar lange nicht mehr extremistisch aufgefallen. Einige Medien wie der Spiegel berichten auch, dass er früher Kontakt gehabt haben soll zu militanten Neonazis der Gruppe Combat 18. Aber wie eng diese Verbindung gewesen war, das sei unklar. Auf YouTube soll der Verdächtige unter anderem laut WDR zuletzt gedroht haben, wenn die Regierung nicht bald zurücktrete, werde es Tote geben. Den Ermittlern hat er aber offenbar noch nichts zum Fall gesagt.
Und glauben die Ermittler an einen Einzeltäter oder gibt es jetzt schon eine neue rechtsextreme Gruppe in Deutschland, wie zum Beispiel den NSU?
Ja, das ist genau die große Frage. Die hat auch die Bundesanwaltschaft heute lautgestellt.
Wir gehen natürlich auch der Frage nach, ob und inwieweit bislang unbekannte Hintermänner oder Tatbeteiligte in die Tat eingebunden waren. Jedenfalls können wir jetzt sagen, dass keine Anhaltspunkte bislang vorliegen, dass der Beschuldigte in eine rechtsterroristische Vereinigung eingebunden gewesen sein könnte.
Ja, also Stand der Ermittlungen jetzt vermutlich Einzeltäter, aber bewiesen ist nichts, nicht mal, ob er es wirklich war. Die Ermittler haben umfangreiche Datenträger sichergestellt, die werden jetzt alle ausgewertet, das kann dauern und bis dahin will keiner spekulieren über mögliche Verbindungen. Aber dass diese Bundesanwaltschaft den Fall so ziemlich schnell an sich gezogen hat, zeigt, die Bundesanwaltschaft will ein zweites Ermittlungsdesaster wie beim nationalsozialistischen Untergrund NSU offenbar verhindern.
Lass uns nochmal drauf schauen, wie sind die Ermittlern überhaupt auf den Verdächtigen gekommen?
Das hat auch mit seinen Vorstrafen zu tun. Stefan E. ist mal eine DNA-Probe entnommen worden, weil er verdächtigt wurde, eine schwere Körperverletzung begangen zu haben. Und diese DNA stimmte wohl überein mit einer Probe, die an der Kleidung des Opfers jetzt genommen worden ist.
Und warum genau dieses Opfer? Warum hat es Walter Lübcke getroffen?
Der CDU-Politiker soll auf verschiedenen sogenannten Todeslisten von Neonazis gestanden haben. Rechtsradikale Blogs haben vor einigen Jahren schon seine Privatadresse veröffentlicht, ins Netz gestellt. Und der Hass im Netz gegen ihn, der läuft auch schon seit Jahren. Es geht hauptsächlich darum, dass Lübcke sich für Flüchtlinge eingesetzt hat. Und er hat mal zu seinen Kritikern gesagt, wer gewisse Werte des Zusammenlebens nicht teile, der könne das Land verlassen. Jetzt wird das Ganze wohl auch politisch ein Fall werden. Es wird wohl eine Sondersitzung des Innenausschusses geben. Die Grünen sprechen von dramatischen und beunruhigenden Entwicklungen. Und die FDP meint auch, Drohungen aus dem rechtsextremen Umfeld gegen Politiker und Andersdenkende nehmen zu. Und jetzt müsste halt detailliert darüber gesprochen werden, wie die Rechtsextremen strukturell aufgestellt sind und wie gewaltbereit sie wirklich sind.
Der Verdächtige im Fall Walter Lübcke soll rechtsextreme Ansichten gehabt haben. Stand jetzt ist er aber nicht Teil einer größeren Gruppierung. Die Bundesanwaltschaft ermittelt jetzt weiter. Die Informationen zu diesem Fall, die kamen aus unserer Nachrichtenredaktion von Klaus Jansen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Folgende Szene. Eine vierspurige Hauptstraße in einer Metropole mit 7 Millionen Einwohnern. Kein Verkehr dort, weil auf der Straße vereinzelt Menschen liegen, die demonstrieren. Wir sind in Hongkong und auch heute gingen die Proteste dort weiter gegen das umstrittene Auslieferungsgesetz. Das Gesetz würde Hongkongs Behörden erlauben, verdächtige Personen an Festland China auszuliefern. Und alle Kritiker glauben, dass durch dieses Gesetz politische Verfolgung möglich wird und Folter und Misshandlung drohen könnten. Die Regierungschefin von Hongkong, Carrie Lam, hat am Samstag erstmal zurückgerudert und gesagt, ja, wir setzen das Gesetz aus. Außerdem hat sie sich bei der Bevölkerung entschuldigt, das reicht den Demonstranten aber nicht. Gestern waren fast 2 Millionen Menschen auf der Straße. Sie wollen, dass das Gesetz ganz gelöscht wird und sie wollen auch Carrie Lam nicht mehr als Regierungschefin dort in Hongkong. Wie geht's da weiter? Darüber sprechen wir jetzt mit unserem Korrespondenten vor Ort, Axel Dorloff. Axel, was war das heute für ein Montag in Hongkong?
Ja, es war eigentlich ein relativ ruhiger Montag. Es gab am Morgen und auch über den Tag hinweg so ein paar Straßenblockaden, die wurden aber relativ schnell aufgelöst. Es ist jetzt für den Abend ein Sit-in angekündigt vorm Hongkonger Parlamentsgebäude. Da kommt auch der bekannte Demokratieaktivist Joshua Wong, der ist 22 Jahre alt, war vor 5 Jahren Teil dieser Regenschirmbewegung und der ist heute aus dem Gefängnis gekommen und organisiert halt heute Abend gleich den ersten Sit-in.
Jetzt haben die Hongkonger ja 2014 bei den sogenannten Regenschirmprotesten auch bewiesen, dass sie einen sehr langen Atem haben, was Proteste angeht. Wie schätzt du das ein? Wird das auch diesmal bei diesen Protesten gegen das Auslieferungsgesetz so sein?
Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Zum einen ist ja heute Joshua Wong aus dem Gefängnis entlassen worden. Das heißt, er wird diesem Ganzen auch noch ein bisschen Dynamik geben. Und es nimmt ja zu. Vor einer Woche waren ungefähr 1 Million Menschen auf der Straße, gestern waren es fast 2 Millionen laut Angaben der Veranstalter. Das heißt, die Dynamik ist nicht raus, sondern es spitzt sich eher noch zu.
Die Protestierenden fordern ja, dass das Gesetz komplett zurückgenommen wird und sie fordern auch den Rücktritt der Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam. Wie viel Macht haben eigentlich die Demonstranten dort?
Ja, die Macht ist natürlich umso größer, je mehr Demonstranten auf die Straße gehen. Und das war gestern vor Hongkong einfach eine riesige Zahl. Man muss sich überlegen, Hongkong hat 7 Millionen Einwohner. Wenn es wirklich knapp 2 Millionen Menschen waren, und ich kann mir das gut vorstellen, ich war die ganze Zeit dabei, ich habe die Massen gesehen, dann war das fast jeder dritte Hongkonger. Und Carrie Lam hat damals vor 2 Jahren, als sie an die Macht kam, vor Amtsantritt gesagt, sollte es mal die Situation geben, dass die Mehrheit der Hongkonger sie nicht mehr will, dann würde sie abtreten. Das Das heißt, wenn sie konsequent wäre, würde sie das jetzt tun. Die Regierung in Hongkong hat versucht zu beschwichtigen. Sie hat einmal versucht, das Gesetz auf Eis zu legen, weil sie dachte, sie könnte damit so ein bisschen Druck aus dem Kessel nehmen. Das ist ihr nicht gelungen. Dann hat Carrie Lam gestern eine Entschuldigung ausgesprochen. Auch das wurde von den Aktivisten nicht angenommen. Das heißt, im Moment steht die Regierung in Hongkong relativ hilflos da.
Bis jetzt reagiert die Regierung auf dem chinesischen Festland ja recht verhalten auf diese Proteste. Was da deine Einschätzung? Welche Strategie verfolgt Peking?
Na, China hat heute reagiert. Von der chinesischen Staats- und Parteiführung aus Peking hat Carrie Lam heute Unterstützung erhalten. Man werde der Regierung in Hongkong weiter dabei helfen, entsprechend der Rechtslage zu regieren. Das hat der Sprecher im chinesischen Außenministerium in Peking, Lu Kang, gesagt. Klar ist, China gefallen diese Bilder nicht. China möchte keine Massenproteste in Hongkong sehen. Diese Bilder hält man ja auch von den eigenen Leuten fern. Also alles wird streng zensiert in Festlandchina. Wenn zum Beispiel auf den internationalen Fernsehsendern BBC oder CNN Berichte aus Hongkong kommen, dann werden die abgestellt. Das heißt, das Bild wird schwarz. Aber man muss sagen, auch China hat sich verschätzt. Man dachte, man könnte die Situation beruhigen, indem man dieses umstrittene Gesetz aufschiebt. Da hat man sich gemeinsam mit der Hongkonger Regierung total verkalkuliert. Und auch China hat momentan keine klare Strategie, wie es reagieren soll.
In den chinesischen Medien und im chinesischen Internet oder zumindest in dem, was aus China zugänglich ist, da existieren die Proteste in Hongkong nicht. Beiträge werden gelöscht. Wir hingegen sehen die Bilder der fast 2 Millionen Menschen dort, die sich am Sonntag durch Hongkongs Straßen geschlängelt haben und auch heute wieder protestiert haben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir reden über Drogen. Drogen nehmen hat ja bekanntlich so einige Nebenwirkungen. Da ist der Hangover, da ist die Suchtgefahr, da ist das, was Drogen mit unserem Körper anrichten. Ein paar Studien legen da jetzt noch eine Schippe schlechtes Gewissen obendrauf. Die Klimabilanz von Drogen, nehmen wir mal Cannabis, die ist schlecht. Sprich, zu viel Kiffen macht nicht nur den Menschen, sondern auch das Klima kaputt. Wie da der Zusammenhang genau ist und wie das der geneigte Marihuana-Konsument vielleicht noch so ein bisschen verhindern kann, das hat Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt für uns herausgefunden. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal Fernsehen.
Der Reporter vom paraguayanischen Nachrichtensender C9N steht vor einem brennenden Haufen mitten im Regenwald. Ein illegales Lager von Drogenhändlern ist aufgedeckt worden. Jetzt wird die Einrichtung abgefackelt, Marihuana beschlagnahmt. Solche Meldungen gibt es fast wöchentlich aus dem Regenwald von Paraguay. Aber diesmal, das war Ende Mai, staunten die Ermittler nicht schlecht. Die Spezialeinheit des paraguayanischen Antidrogensekretariats hatte mitten im Regenwald 13,5 Tonnen. Fertiges, produziertes Marihuana gefunden, mitten in einem ökologisch geschützten Nationalpark. Die Beamten schätzen, dass für das gefundene Marihuana rund 40 Hektar Regenwald abgeholzt wurden. San Rafael del Departamento de Casapa. Die Drogenmafia macht eben vor geschützten Flächen nicht Halt. Und wenn heimliches Roden zu schnell auffallen würde, dann brennt es ganz zufällig. Kollegen des ARD-Weltspiegels haben diese Praxis der illegalen Brandrodung in Brasilien aufgedeckt, im Westen, im Amazonasgebiet, in der grünen Lunge der Welt. Der Umweltaktivist Eliseo Bejacola beschreibt, wie wichtige Flächen nach und nach verschwinden.
Alles für mehr Weiden. Das Szenario: Amazonien wird verbrannt und abgeholzt. Ein Teil des Waldes stirbt den sofortigen Verbrennungstod. Einzelne Bäume, die erstmal überstehen, fallen später. Und viele Tiere kommen um.
Aber nicht nur Drogen sind schuld. Auch der Sojaboom in den westlichen Ländern hat Folgen für die Wälder in Südamerika. Anbauflächen sind heiß begehrt. In Kolumbien beispielsweise sind im vergangenen Jahr 220.000 Hektar Wald gerodet worden. Fast ein Viertel mehr als im Vorjahr. Für dieses Jahr erwarten Experten einen ähnlichen Anstieg. Wenn man all diese Effekte mit einbezieht, sieht die Klimabilanz beim Drogenkonsum ziemlich mies aus. Eine Studie, die im Elsevier-Magazin veröffentlicht wurde, einer politischen Zeitschrift aus den Niederlanden, sagt, bei der Herstellung von einem Kilo Cannabis werden über 4,5 Tonnen CO2 ausgestoßen. Makabererweise ist das ungefähr so viel wie bei einem Flug von Deutschland bis in den kolumbianischen Regenwald. Schuld an dieser schlechten Klimabilanz ist aber nicht nur das illegale Brandroden und Pflanzen dort. Auch die Legalisierung von Cannabis und der zunehmende Anbau von Hanfpflanzen, zum Beispiel in den USA und in Kanada, sind schlecht fürs Klima. Dieser Anbau passiert indoor, heißt in Gewächshäusern. Und die sind hochtechnologisiert und brauchen eine Menge Strom. Bei dieser Firma im US-Bundesstaat Connecticut, die sich auf YouTube selber vorstellt, hängt die komplette Decke voller Hochleistungslüfter und Wärmelampen, die den ganzen Tag laufen. Ein automatisches Bewässerungssystem läuft ohne Pause durch.
Each row feeds differently, depending on what strain it is. The reservoirs are automated, so they feed a couple times a day.
Mehr Hanfpflanzen werden auch zu mehr Problemen führen, zum Beispiel in einem dürregeplagten Bundesstaat wie Kalifornien. Das haben Hochrechnungen der Berkeley-Universität ergeben. Die gehen sogar davon aus, dass der Energiebedarf durch den vermehrten Anbau derart steigen wird, dass neue Kraftwerke gebaut werden müssen. Aktivisten sagen, ein Öko-Label für Marihuana könnte helfen. Ein Siegel, das zeigt, mit diesem Zeug kannst du völlig ökologisch korrekt kiffen. Im besten Falle natürlich auch noch juristisch legal. So etwas versucht die Organic Cannabis Association zu entwickeln. Für alles gibt es Öko-Labels. Für Käse, Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse, sogar für Spielzeug und Schminke. Für Cannabis noch nicht. Dabei gibt es schon Unternehmen, die Öko-Standards erfüllen könnten. Die kanadische Firma TGOD sagt auf YouTube von sich selbst, sie habe das größte Öko-Gewächshaus für Weed der Welt. Über 100.000 Quadratmeter groß.
You don't want pesticides in there, they become toxic when you burn it. It's very obvious how organic plays there.
Das Teil wird komplett per Ökostrom betrieben. 90% des Regenwassers wird fürs Gießen recycelt. 200.000 Kilogramm Marihuana pro Jahr werden aus diesem Mega-Gewächshaus exportiert. Die Firma ist eines der am schnellsten wachsenden Hanf-Startups der Welt. Und daraus machen sie keinen Hehl. Der Vorstandsvorsitzende von The Green Organic Dutchman will globaler Marktführer werden.
We're focused on really being the global leader in organic cannabis. So we're also building out our footprints in Europe and in Latin America.
Also, wer mit ökologisch gutem Gewissen kiffen will, sollte sich informieren, woher sein Gras kommt. Und dann kann man noch entspannter sein, als man es ohnehin schon ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute an diesem Montag nördlich von Paris sind die Verteidigungsministerinnen von Deutschland, Frankreich und Spanien zusammengekommen zur Pariser Air Show auf einem Militärflugplatz. Es ging da allerdings weniger ums in die Luft gucken und die Flugshow bewundern, sondern eher ums Geld. Viel Geld für das größte Rüstungsprojekt Europas. Bis zu 50 Milliarden Euro sind geplant für neue Flugzeuge, für Drohnen, für intelligente Waffensysteme. Future Combat Air System, kurz FCAS, so soll das neue Flugkampfsystem heißen. Was bringt's? Sprechen wir drüber mit Claudia Major, Forscherin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie kennt sich mit Sicherheit politischen Themen bestens aus. Schönen guten Abend, Frau Major.
Guten Abend.
Das größte Rüstungsprojekt Europas mit Ausgaben bis zu 50 Milliarden Euro. Warum hat man sich das jetzt überlegt? Was ist der Hintergrund?
Da kommen verschiedene politische, militärische und industrielle Gründe zusammen, warum das Frankreich und Deutschland schon 2017 gestartet haben. Jetzt sind wir schon in den nächsten Schritten. Militärisch geht es darum, dass man alte Systeme ersetzen will, um einfach wieder auf den neuesten Stand in der Ausrüstung zu kommen. Interessanter ist eigentlich noch die politische Dimension, denn das verdeutlicht den Anspruch, dass Europa in der Verteidigungspolitik zunehmend eigenständig sein will. Das heißt, es kauft keine modernen Flugzeuge von anderen, das könnte man ja auch machen, etwa von der USA, sondern es sagt explizit, wir wollen die selber entwickeln. Wir reden in Europa gerade viel von strategischer Autonomie, also der Eigenständigkeit, etwas selber machen zu können. Und das ist ein greifbares Beispiel, wie Eigenständigkeit zum Beispiel in der Verteidigungsindustrie aussehen kann. Mhm. Und wenn man das noch ein bisschen weiter aufdröselt und industriell sich das anguckt, geht es darum, die Zukunft einer eigenständigen europäischen Verteidigungsindustrie zu sichern. Und militärische Luftfahrt, also alles, worum es jetzt geht, ist dabei eine Schlüsselindustrie, was den Umsatz und auch die Innovation angeht. Das heißt, hier kann man sagen, hier bleiben wir in Europa eigenständig.
Und diese Eigenständigkeit, die machen dann Deutschland, Frankreich und Spanien unter sich aus?
Naja, das ist jetzt erstmal geplant. Es hat ja begonnen als bilaterales Projekt, deutsch-französisch. Jetzt ist Spanien dazugekommen. Mhm. Und der Anspruch ist, dass man das als europäisches Projekt versteht, dass andere Länder das auch kaufen werden und vor allen Dingen, dass Europa diese Fähigkeit behält, selber Spitzentechnologien zu entwickeln und die Industrie, die in Europa vorhanden ist, innovativ und wettbewerbsfähig zu halten. Da gibt es dahinter natürlich den Anspruch von Deutschland und Frankreich, dass sie den Führungsanspruch haben und dass sie so ein bisschen für Europa reden können. Aber es ist ganz klar dahinter der politische Anspruch, wir als Europa müssen wettbewerbsfähig bleiben, wir müssen eigenständig sein und müssen gucken, wo wir in Zukunft stehen.
Und kann das denn technisch funktionieren, wenn, weiß ich nicht, sagen wir mal, das neue Flugzeug, der neue Kampfjet in Frankreich entsteht, aber das neue Waffensystem dann in Deutschland?
Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Es geht nämlich nicht nur um ein Flugzeug hier. Also das heißt ja Future Combat Air System, und in diesem System steht schon dahinter, dass es ein Verbundsystem sein soll, wo das Flugzeug nur ein Teil ist. Da sind unbemannte Flugkörper, also Drohnen dabei, Kommunikationsnetze, künstliche Intelligenz. Das ist ein riesenkomplexes System. Und da es ein deutsch-französisch-spanisches Projekt ist, ist natürlich die Frage, wer kriegt was? Das war einer der großen Streitpunkte. Wie werden die Arbeitspakete aufgeteilt? Wer profitiert davon? Nach welchen Regeln werden wir dieses Produkt später mal exportieren können? Da sind sehr viele industrielle, militärische, politische Fragen, die noch zu klären sind. Aber deswegen war die Unterschrift heute auch symbolisch so wichtig, nämlich zu sagen, wir haben uns viel gestritten in den letzten Monaten, da hat es viel gerumpelt, gerade im Deutsch-Französischen, aber wir raufen uns zusammen und wir machen den nächsten Schritt, weil wir glauben, dass es wirklich ein wichtiges Projekt für Europa ist.
Und man stellt die nationalen Interessen anscheinend ein bisschen weiter hinten an. Dieses Invest, viele bleiben bei dieser riesigen Summe hängen, fast 50 Milliarden Euro, die da ausgegeben werden könnten. Was wird da die zivile Bevölkerung für einen Nutzen für haben?
Also ich sehe da einen klaren Nutzen in ganz verschiedenen Möglichkeiten. Einmal natürlich die Frage, inwieweit der zivile Bereich von den Innovationen profitieren kann. Wenn dieses Future Combat Air System Fortschritte in Bereichen wie künstliche Intelligenz, Analyse großer Datenmengen, Cybersicherheit bringt, dann wird davon auch der zivile Sektor profitieren. Das heißt, wenn es ein Erfolg wird, dann kann Europa in Bereichen wie Beispiel Steuerung ziviler Drohnenschwärme, Bau sicherer Kommunikationsnetze deutlich besser dastehen als jetzt. Das heißt, das ist ein Vorteil. Aber eines, was man, glaube ich, gerade auch in Deutschland gerne vergisst, ist, dieses System wird es der Bundeswehr und anderen europäischen Streitkräften erlauben, auf dem neuesten Stand zu sein und sehr gut ausgerüstet zu sein. Und damit können sie ihre Aufgabe als Streitkräfte, als Armeen besser wahrnehmen. Und die Aufgabe ist, die Bevölkerung, das Land, die politischen Systeme, also unsere Lebensweise zu schützen. Das heißt, das ist ehrlich gesagt auch ein sehr wichtiger Nutzen, den die Zivilbevölkerung daraus zieht.
Deutschland, Frankreich und Spanien haben sich heute in Frankreich geeinigt. Das Rahmenkommen für das größte Rüstungsprojekt Europas haben sie unterzeichnet. Future Combat Air System, kurz FCAS heißt es, könnte am Ende bis zu 50 Milliarden Euro schlucken. Claudia Major war das, Forscherin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, die uns in dieser Sache ein kleines Update gegeben hat. Lieben Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und was der echte George Clooney heute gemacht hat, das können wir euch leider nicht sagen. Aber was der italienische Fake George Clooney in Thailand erlebt hat, das ist bekannt. Er wurde nämlich verhaftet. Ein Italiener in Thailand hat sich jahrelang als George Clooney ausgegeben und damit offenbar Millionen gemacht. Klaus Jansen aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Was ist das bitteschön für eine Geschichte? Hat George Clooney da einen bösen Doppelgänger?
Nö, also zumindest gibt es ein paar Fotos von dieser Festnahme und der Mann sieht echt nicht aus wie George Clooney. Also immerhin ist es ein Mann, er ist genauso alt wie George Clooney, nämlich 58, und der hat auch noch ordentlich Haare auf dem Kopf, ist jetzt nicht sonderlich auseinandergegangen, immerhin. Aber wie er den Rest hinbekommen hat, also wer weiß, das Ganze spielt zumindest in Thailand, also vielleicht hat er immer eine große Sonnenbrille getragen, weiß ich nicht, ist völlig unklar, wie er das gemacht hat.
Was wird denn dem falschen Clooney da genau vorgeworfen?
Also eine ganze Menge. Der falsche Clooney heißt übrigens Francesco Galdelli und Interpol sucht schon seit Jahren nach diesem Italiener und auch nach seiner Frau Vania Goffi. Die beiden sind in Italien schon verurteilt worden. Er zu über 8 Jahren, sie zu über 6 Jahren. Die haben den Spitznamen italienische Bonnie und Clyde bekommen. Naja, und auch bei der Verurteilung damals ging es schon um Betrug. Und schon damals soll der Mann sich als George Clooney ausgegeben haben, auch Unterschriften gefälscht haben. Sein Trick war offenbar, dass er erzählt hat, er bringt eine George Clooney Kleidungsmarke raus. Und da hat er wohl einige Gutgläubige gefunden, die in diese Fantasiekleidermarke investiert haben. So sollen Medien zufolge fast 2 Millionen Euro zusammengekommen sein. Dazu gab es noch weitere Betrügereien mit falschen Rolex-Uhren und so weiter. Und sogar George Clooney selbst hat schon im Jahr 2010 gegen die beiden ausgesagt bei einem Verfahren in Mailand.
So, und jetzt ist dieses Gangster-Pärchen in Thailand festgenommen worden. Haben die sich da abgesetzt?
Ja, die waren ja mehrere Jahre auf der Flucht. Das Urteil gegen sie in Italien ist in Abwesenheit gefallen. Da waren die schon weg. Und am Samstag sind sie, wie heute bekannt wurde, in Pattaya festgenommen worden. Pattaya, bekannt für Massentourismus, Prostitution und offenbar auch ein beliebter Rückzugsort für Verbrecher weltweit. Thailändische und italienische Polizisten haben da zusammengearbeitet, um diesen gemeinsamen Erfolg hinzubekommen. Nach Thailand ist das Verbrecherpaar schon früher immer mal wieder gereist. die waren da wohl ziemlich angesehene Leute in der italienischen Community, hat ein Polizist CNN erklärt. Die haben viel gespendet für behinderte Kinder und so weiter. Dann haben die italienischen Behörden aber offenbar einen Tipp bekommen, dass das Paar ein Haus hat in Pattaya. Ja, und dann gab es die Festnahme.
Und jetzt geht's ab nach Italien für die beiden, Haftstrafe antreten?
Noch nicht ganz, nee. Erstmal müssen sie sich wohl vor einem thailändischen Gericht verantworten, weil sie gegen Einwanderungsgesetze verstoßen haben. Der falsche Clooney ist illegal eingereist, heißt es. Bei seiner Frau ist die Aufenthaltsgenehmigung längst abgelaufen. Nach diesem Verfahren geht es dann weiter mit dem Auslieferungsverfahren. Vielleicht klappt das ja diesmal besser als letztes Jahr. 2014 ist Francesco Galdelli nämlich schon mal in einem Hotel in Pattaya festgenommen worden. Aber einen Tag später konnte er fliehen, sagt die Polizei. Er soll die Gefängniswärter mit gut 500 Euro bestochen haben, ist dann abgehauen. Also ganz in trockenen Tüchern ist das Ganze noch nicht.
Ein italienischer. Falscher George Clooney ist in Thailand festgenommen worden, zusammen mit seiner Frau. Das Paar aus Italien soll den Namen des Hollywood-Stars missbraucht haben, um zu betrügen. Die Informationen dazu, die kamen ganz seriös von Klaus Jansen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Er ist der Neue in Rostock, der neue Oberbürgermeister.
Das Wichtigste für mich bleibt, dass wir bürgernah bleiben, dass man ein Bürgermeister für alles. Ich möchte zum Beispiel unbedingt gerne die ganzen Schulklassen immer ab ins Rathaus, damit wir ein großes Verständnis für Politik, für Rathaus, was wir hier machen und menschenfreundliche Stadt werden. Das ist ganz wichtig.
Alle schön ab ins Rathaus. Klaus Ruhe-Madsen heißt er, ist parteilos und er ist Däne mit dänischem Pass. Und wenn ihr jetzt so ein bisschen zögert und denkt, Moment, war da nicht was mit wählen dürfen und deutscher Staatsbürgerschaft bei uns in Deutschland? Genauso ging es heute uns auch in der Redaktion. Wir haben uns gefragt, wie ist denn das genau geregelt eigentlich? Politische Teilhabe von Menschen ohne deutschen Pass. Verena von Kaiser aus unserem Team hat es für uns recherchiert. Also fangen wir an. Klaus Ruhe-Madsen hat keine doppelte Staatsbürgerschaft. Das können wir schon mal ausschließen.
Nee, genau. Er ist dänischer Staatsbürger, der in Deutschland lebt. Und damit ist er nach Angaben des Deutschen Städtetages der erste Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt ohne deutschen Pass. Tatsächlich ist das gar nicht so erstaunlich, denn EU-Bürgerinnen und EU-Bürger haben eigentlich schon seit 1992 EU-weit das Recht, an kommunalen Wahlen teilzunehmen, wenn sie in diesem EU-Land ihren Hauptwohnsitz haben. Und das heißt, sie dürfen selber wählen und sie dürfen sich auch selbst zur Wahl stellen.
Aber nur bei den Kommunalwahlen, wie du sagtest?
Genau, nur bei den Kommunalwahlen. Und dieses kommunale Wahlrecht gilt auch nur für Menschen aus der EU. Das sind derzeit laut Statistischem Bundesamt knapp 5 Millionen Menschen in Deutschland. Aber dieses kommunale Wahlrecht gibt es eben nicht für Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind und hier legal leben. Das sind gut 6 Millionen. Dabei gab es mal vor 30 Jahren in Hamburg und auch in Schleswig-Holstein die Initiative, dass wirklich alle Ausländer bei Kommunalwahlen mitwählen dürfen, die seit mindestens 8 Jahren dort leben. Aber da war nur das Bundesverfassungsgericht davor.
Was kam von dem?
Das Bundesverfassungsgericht hat 1990 gesagt, mit dem Staatsvolk, von dem nach Artikel 20 unseres Grundgesetzes die Rede ist, also von wegen alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, dass dieses Staatsvolk von den deutschen Staatsangehörigen gebildet wird, so sagte das Bundesverfassungsgericht. Und deshalb dürfen auch nur die wählen. Aber wenn man jetzt nochmal guckt, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, EU-Bürger dürfen jetzt doch wählen. Im Zuge des Maastricht-Vertrages wurde eben beschlossen, dass die EU-Bürger an Kommunalwahlen teilnehmen dürfen, auch in anderen EU-Ländern, weil das für die gesamte EU so beschlossen wurde.
Man kann ja aber auch, wenn man in Deutschland lebt, auch die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen. Und dann darf man natürlich wählen. Ne?
Ja klar, das ist auch das Argument von Gegnern eines Ausländerwahlrechts, dass eben das diese Möglichkeit ist und dass man von der Gebrauch machen kann. Der Politikwissenschaftler Rainer Baubeck sagt in der Zeitung Die Zeit, dass es im Grunde mal eine gute Idee war, das Wahlrecht an Staatsbürgerschaft zu koppeln. Also wirklich so in vergangenen Zeiten, als nur bestimmte Bevölkerungsgruppen wählen durften, Stichwort reiche Männer. Staatsbürgerschaft hast du aber eben durch deine Geburt und dadurch wurden die Wahlen damals, als man das so festgelegt hat, zum Beispiel in Amerika oder in Europa, dann viel demokratischer.
Klingt erstmal nachvollziehbar, ne?
Genau. Der Politikwissenschaftler sagt aber, dass es nur dann gut funktioniert, wenn es wenig Zuwanderung in einem Land gibt. Und das trifft eben in Deutschland mit fast 20 Millionen Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, nicht zu. Und deshalb spricht er auch von einem Demokratiedefizit in Deutschland, weil einfach ein größerer Teil der Bevölkerung zwar von den Entscheidungen der Politik betroffen ist, aber diese Politik gar nicht mitgestalten kann.
Wie ist das denn eigentlich in anderen Ländern geregelt?
Also in einigen EU-Staaten, da ist es anders. Da dürfen zum Teil auch Menschen aus Ländern, die nicht zur EU gehören, an Kommunalwahlen teilnehmen. teilnehmen, zum Beispiel in Portugal, in Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Finnland, Schweden und Dänemark. Da sind wir wieder bei unserem Herrn Matzen. Und in Portugal und Großbritannien, auch interessant, da dürfen diese Menschen sogar an nationalen Wahlen teilnehmen.
Aha. Rostock hat jetzt auf jeden Fall einen dänischen Oberbürgermeister, weil Dänemark eben zur EU gehört, dürfte er an der Wahl teilnehmen. Das gilt für Briten vermutlich dann bald nicht mehr.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.